Geschichten vom Bau.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten vom Bau. Ich bin Hannah.
Und ich bin Kim. Wir freuen uns, dass ihr zu unserer allerersten Folge Geschichten vom Bau eingeschaltet habt. Ihr fragt euch jetzt sicher, worum geht's hier eigentlich und wieso gibt's schon wieder zwei Girls, die einen Podcast starten?
Kim und ich sind Kolleginnen. Wir bringen beruflich Handwerker mit ihren Kunden zusammen und wir kennen uns seit mittlerweile fast 5 Jahren. Ich bin damals zu Kim als Kollegin in die Abteilung gekommen, aber mittlerweile hat sich da eine richtige Freundschaft draus entwickelt. Und deshalb weiß ich ja auch, dass du gerade selbst mittendrin im Baualltag steckst, Kim.
Ja, das stimmt. Ich habe nämlich gerade ein Haus gekauft, Altbau mit ordentlich Renovierungsbedarf. Also richtig viel Arbeit, trotz der Tatsache, dass wir nicht kernsanieren. Und Hannah kennt inzwischen wahrscheinlich jedes Detail, weil ich gefühlt jeden Tag im Büro mit einer anderen Baustory ums Eck komme.
Ich finde es mega spannend, weil es eben nicht nur diese perfekte Version von einem Haus ist, sondern halt auch das echte Leben, was natürlich einige Überraschungen bereithält. Aber es gibt dann natürlich trotzdem die Freude, wenn dann was klappt.
So schaut's aus. Und aufgrund der Tatsache, dass wir nun in diesem Prozess eingestiegen sind und den eben selbst durchlaufen, aber auch Einblicke in die Handwerkerkulisse geben können, dachten wir, wir starten diesen Podcast und nehmen euch mit auf die Reise vom Hauskauf bis zum Einzug.
Daher auch der Name Geschichten vom Bau. Wir wollen unsere Erfahrungen teilen, natürlich auch ein bisschen lachen und gleichzeitig euch aber auch Tipps geben, die wirklich helfen können, wenn ihr gerade selbst überlegt, ein Haus zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren.
Ihr erhaltet jetzt einmal im Monat eine Folge, in der wir euch zu Beginn ein Update zum Kaufprozess meines neuen Zuhauses geben und gehen dann in die Tiefe, was Fragen wie kaufen oder mieten, wie finanziere ich das Ganze überhaupt oder einfach das Überleben im Baustellenwahnsinn angeht.
Und für die erste Folge starten wir direkt am Anfang. Also wo fängt man überhaupt an? Wir stellen uns die Frage, wann sich Mieten oder Kaufen mehr lohnt, ob man lieber in ein Neu- oder in einen Altbau ziehen sollte. Wir schauen uns aber auch an, wie wichtig der Standort und die Lebensplanung sind und vor allem auch, worauf man achten sollte, wenn man nach Immobilienanzeigen schaut.
Also los geht's und willkommen bei unserer allerersten Folge Geschichten vom Bau.
Wir starten mit einem kurzen Was bisher geschah. Hier nehmen wir euch jede Folge mit, was bei Kims Hauskauf bisher passiert ist.
Also, wir haben Anfang des Jahres angefangen, aktiv nach Häusern zu suchen. Ich habe natürlich immer mal wieder irgendwelche Millionen Villen an meinen Partner geschickt, in der Hoffnung, dass er mitzieht, aber der Geldbeutel sagt nein. Dann haben wir einige Häuser besichtigt, innerhalb der Stadt und auch ein bisschen außerhalb. Es waren ziemlich viele Reihenfälle dabei. Eins war dabei, das hätten wir gerne gehabt, hat aber nicht geklappt. Und am 2. Juli 2025 war es dann soweit, wir haben unser Haus besichtigt. Und es war tatsächlich so dieser magische Moment, wo du reingehst zur Tür und mal von dem Geruch abgesehen, der da war, dass man einfach wusste, das hat Potenzial, das kann unser Zuhause werden, das wird unser Zuhause und es hat uns einfach super gut gefallen. Trotz dieser ganzen Emotionalität waren wir auch schlau und sind nochmal mit einem Gutachter reingegangen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der ein Haus kaufen möchte. Haben uns dann nochmal abgesichert und nochmal ein paar Nächte drüber geschlafen und dann war es für uns sicher, wir geben ein Angebot ab. Mein Partner hat dann nochmal ein bisschen verhandelt und hat auch noch ein bisschen was rausgerissen. Danke Lutz an dieser Stelle. Und dann gab es den Zuschlag. Wer jetzt denkt, na schön, dann kann man ja gleich rein. Nein, tatsächlich befinden wir uns jetzt in diesem ewig währenden Warteprozess des Kaufens. Wir hatten jetzt Notartermin vor knapp 2 Wochen und warten jetzt eben, dass die Mühlen der Ämter, da mahlen und quasi wir dann wirklich jetzt auch gekauft haben und es uns gehört. Zwischenzeitlich haben wir aber auch schon mit Handwerkern besichtigt, für die Renovierungen, die anstehen, für das, was wir uns vorstellen, ein bisschen Badezimmer sanieren. Und da stehen wir eben jetzt. Wir warten.
Okay, also auch wenn sich das jetzt vielleicht nicht nach viel anhört, ist ja doch schon relativ viel passiert. Und ich denke, ihr seid auch schon ein paar Schritte weiter als so manch anderer. Um aber genau die Leute jetzt abzuholen, die mit der Frage spielen, soll ich mir überhaupt ein Haus kaufen oder nicht, beginnen wir jetzt mal mit der Frage, wo fängt man eigentlich an? Kim, bei euch war es ja ziemlich eindeutig, dass ihr kaufen wollt. Es gibt aber ja durchaus den einen oder anderen, der sagt, vielleicht lohnt sich Mieten für mich doch mehr. Wenn man das Ganze jetzt rein geldtechnisch betrachtet, gibt es einen Wert, den Kaufpreisindex. Der berechnet sich, indem man den Kaufpreis von der Immobilie, die man eben kaufen möchte, durch die Jahreskaltmiete von einer vergleichbaren Immobilie eben teilt. Liegt der bei 25 oder darunter, lohnt es sich meistens zu kaufen. Liegt der deutlich drüber, muss man sehr, sehr lange drin wohnen wollen, dass sich das Ganze für einen lohnt. Aber es ist natürlich auch nur ein grober Richtwert.
Zugegebenermaßen, das Argument des Kaufpreisindex mag zwar schön und gut sein, aber das Sachliche ist nicht meine Stärke, weshalb ich dazu nur eins sagen kann.
Ihr merkt, Kim ist von uns beiden die Emotionalere.
Und genau deswegen sage ich, viel wichtiger ist eben die Frage der Präferenz und einfach des Lebensmodells. Dass ein junger Mensch mit Anfang, Mitte 20 da jetzt noch nicht den Bedarf hat, sich einen sicheren Hafen zu schaffen und für seine Familie ein Zuhause zu schaffen, das gibt's durchaus, ja, ist ja eher die Norm und die Ausnahme ist eben, dass jemand so jung schon sich festlegen möchte. Aber in meinem Alter, sag ich mal, mit fast 40, da wird es dann schon konkreter und da ist man ja auch ein Stück weit einfach schon angekommen. Und kaufen bedeutet ja auch nicht immer gleich Eigenbedarf. Manch einer findet das Thema Kapitalanlage ja spannend, passives Einkommen und Altersvorsorge durch Betongold. An der Stelle müssen wir auch ganz klar dazu sagen, wenn wir hier vom Kaufen reden, dann handelt es sich eigentlich immer um Eigenbedarf. Kapitalanlage ist ein sehr komplexes Thema, da gehen wir gerne drauf ein, wenn ihr euch das wünscht. Schreibt uns das einfach in die Kommentare oder über unsere Social-Media-Kanäle, dann werden wir dazu eine gesonderte Folge aufnehmen. Aber wie gesagt, wir reden hier immer vom Eigenbedarf. Und dadurch, dass ihr ja jetzt bei unserem Podcast zuhört, gehen wir davon aus, dass ihr sicher mit dem Gedanken spielt zu kaufen. Und habt euch damit auf der sachlichen und auch auf der emotionalen Ebene eure Argumente zurechtgelegt, die dafür oder dagegen sprechen.
Was ich mir dann auch spannend vorstelle, ist die Frage nach Neubau oder Altbau. Da ich mich bisher noch nicht so mit dem Thema befasst habe, dachte ich, ich frage einfach mal das Internet und lese euch jetzt mal zwei Kommentare von Reddit vor. Ein User schreibt, Neubau ohne Frage. Bin von Neubau zu Altbau gezogen, war ein Riesenfehler. Hellhörige Wände, Aufteilung oft nicht optimal, alte Eingangstüren oder Fenster. Flair hat der Altbau, aber einen besseren, wenn man drauf steht. Ein anderer User hat auf seinen Kommentar geantwortet und geschrieben, bei mir umgekehrt. Vom verpfuschten, schnell gebauten Katalogneubau mit Problemen und absolut dummen, verpfuschten Designentscheidungen zu einem Altbau. Altbau ist doppelt isoliert, Decken abgehängt, aber trotzdem noch hoch. Ich krieg absolut gar nichts, 0,0 mit von den 8 Nachbarsfamilien bei 35 Grad Außentemperatur, sitze ich hier gemütlich bei konstanten 21 Grad. 250er DSL-Leitung, leckeres, weiches Leitungswasser und aus dem Fenster rausgeschaut, sieht es aus wie in der Prager Altstadt, weil alles hier denkmalgeschützt ist. Ganz generell kann man natürlich sagen, dass Neubauten den Vorteil haben, dass erstmal keine größeren Reparaturen anfallen, hoffentlich. Sie sind auch energieeffizienter als die meisten Altbauten, in der Regel aber natürlich auch zentral schwieriger zu finden. Kim, jetzt stellt sich aber doch die Frage, warum habt ihr euch für den Altbau entschieden?
Trotz der Tatsache, dass ich einen reichen, wohlhabenden Freund habe, den ich über alles liebe, auch ohne Geld, konnten wir uns jetzt in der Region einfach keinen Neubau leisten. Muss man einfach auch ganz klar sagen. Dazu hat einfach das nötige Eigenkapital gefehlt. Und das war für uns einer der Gründe, auf Altbau umzuswitchen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe Altbau so oder so präferiert. Und jetzt kommt wieder das Emotionale. mir ging es darum, dass man eben ein Leben weiterlebt. Also da ist Geschichte dahinter. Da hat jemand sich geliebt, sich getrennt. Da ist vielleicht jemand gestorben. Das ist zwar ein bisschen makaber, aber im Endeffekt, man nimmt halt was, wo Substanz da ist und wo einfach schon Leben drin ist. Und das fand ich einfach ganz schön, so diesen Gedanken. Und unser Leben geht da jetzt auch weiter. Und am Ende des Tages wollen wir Menschen doch einfach, dass irgendwas von uns bleibt.
Und wenn es nur der Schimmel vom Vorbesitzer ist. Manchmal wird einem die Entscheidung ja aber auch von den verfügbaren Standorten oder der eigenen Lebensplanung abgenommen. Ich wohne zum Beispiel noch bei meinen Eltern. Wir wohnen auf dem Land, zwar zentral gelegen zwischen drei fränkischen Städten, aber man ist schon auf ein Auto angewiesen. Bei uns fährt der Bus nur zweimal am Tag und der nächste Bahnhof ist auch 5 Kilometer entfernt. Heißt also, überlegt euch gut, wohin ihr zieht.
Bei mir ist es im Moment der umgekehrte Fall. Wir wohnen tatsächlich im Moment noch in der Stadt und wollten auch in der Stadt kaufen, aber da haben uns auch die Finanzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so oft, wie ich das sage, glaube ich, denken alle, dass wir gar kein Geld haben, aber Nürnberg ist eben sehr teuer. Und daher haben wir dann einfach ein Stück weit außerhalb gesucht, im fränkischen Speckgürtel, und sind da fündig geworden. Und egal, ob man jetzt vielleicht wie wir gezwungen ist, sich außerhalb was zu suchen oder bewusst ins Ländliche zu gehen, man sollte sich folgende Punkte als Entscheidungshilfen mitnehmen. Das sind eben die Topics wie: Gibt es da Kindergärten oder Schulen? Gerade wenn man Kinder hat, wenn man Familie plant. Das kann schon auch ein Kriterium sein, wenn die nächste Schule 10 Kilometer weg ist, dass man sich dann gegen ein Objekt entscheidet. Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten dort? Wie die Hanna ja schon festgestellt hat, bei denen fährt der Bus zweimal am Tag. Bei uns fährt er zumindest einmal die Stunde. Aber wie ist die Verkehrsanbindung und öffentliche Verkehrsmittel? Möchte ich gegebenenfalls aufs Auto angewiesen sein? Brauche ich dann ein zweites Auto?
Aber eben auch die Frage nach Unterhaltung. Wenn ich zum Beispiel essen gehen möchte oder ins Kino gehen möchte, muss ich erstmal ziemlich weit in die Stadt reinfahren. Auch zum Beispiel die Frage, gibt es da Arbeitsplätze für mich oder wie sind die Nachbarn? Ich dachte eigentlich, das Thema ist gar nicht so wichtig, aber Kim hatte da eine ganz gute Anekdote zu erzählen.
Ja, tatsächlich, da hat es sich auch um eher ein ländliches Gebiet gehandelt und ein Arbeitskollege von meinem Partner, der hat sich ein Haus gekauft, beziehungsweise wollte es kaufen und wollte sich dann halt bei den Nachbarn so ein bisschen vorstellen und der eine Nachbar hat ihm ganz direkt gesagt: Dich wollen wir hier nicht. Wenn du hier hinziehst, dann machen wir dir das Leben zur Hölle.
Das ist so crazy, wirklich.
Das kann passieren. Unsere Nachbarn mögen uns zum Glück bisher.
Denkt ihr?
Ich denke, wir wissen das, aber tatsächlich hat sich dann der Kollege gegen das Haus entschieden, hat wahrscheinlich ein bisschen Minus gemacht, weil Notar und so hat er schon bezahlt, aber deswegen nicht unterschätzen, Augen auf bei der Nachbarwahl und vielleicht schon bei der Besichtigung schon mal so ein bisschen klopfen und anfragen, wie denn da alles so ist, wie die drauf sind und einfach mal höflich sich vorstellen, da kriegt man dann schon ein Gefühl dafür. Und falls es dann doch mal zum Nachbarschaftsstreit kommt und einer verletzt wird, dann ist natürlich auch die Frage, wie ist denn die medizinische Versorgung? Ist ein Arzt oder ein Krankenhaus in greifbarer Nähe? Muss ich dann Zeit einplanen für Notfälle? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man eben den Standort sich anschaut.
Und falls euch das jetzt doch alles ein bisschen zu schnell war oder ihr noch mehr Infos für eure Entscheidung braucht, unter unseren Shownotes oder auf Instagram unter Geschichten vom Bau Podcast stellen wir euch eine Checkliste für die Frage nach der Standortwahl zur Verfügung. Jetzt wisst ihr ja schon so grob, was ihr wollt und wo eure Immobilie sein soll. Aber wo sucht man überhaupt am besten? Kim, du alter Boomer, hast wahrscheinlich die Zeitung geöffnet und da die Immobilienannoncen durchgeschaut. Oder wie lief das bei euch ab?
Ich habe auf dem Marktplatz hier in Nürnberg habe ich einen Ausruf gemacht, natürlich. Darauf hat sich jetzt leider niemand gemeldet.
Schade.
Also haben wir dann auf dieses neumodische Internet zurückgegriffen und haben dort eben Suchmaschinen bzw. Immobilienportale wie Immonet, Immoscout, ohne-makler.de, Kleinanzeigen, unbezahlte Werbung, eben genutzt und haben dort gesucht. Was aber auch empfehlenswert ist, was wir auch gemacht haben, wenn wir spazieren waren, sind wir bei den Banken vorbei oder bei Maklerbüros, haben da in die Auslage geguckt. Und was auch noch ein Sweet Spot ist, ist, dass die Banken oft eigene Immobilienportale haben, wo sie eben ihre Objekte inserieren, die sie verkaufen. Da ist oft auch Material, das eben noch nicht direkt bei Immonet oder ImmoScout oder wie die auch alle heißen, inseriert ist. Und Kleinanzeigen darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben tatsächlich unser Haus auf Kleinanzeigen gefunden. Und egal, welches Portal ihr jetzt nutzt, wenn ihr das online macht, es gibt auch immer die Möglichkeit, euch Suchaufträge anzulegen. Ich denke, jeder weiß, wie das geht und wie man das macht. Aber das ist eben auch hilfreich, dass ihr dann einfach mit Push-Benachrichtigung oder per E-Mail direkt darüber informiert werdet, wenn da was ist, was für euch interessant ist. Denn gerade im städtischen Raum ist eben First Come, First Serve. Und da sollte man dann eben schon auch achten, dass man schnell sich bewirbt.
Man hört ja auch oft, dass das Storytelling auf den Immobilienportalen ganz gut ist. Heißt, die Immobilien werden ein bisschen besser beschrieben, als sie tatsächlich sind. Was war da so dein wichtigstes Learning bei der Suche, beziehungsweise gab es irgendwelche Sachen, auf die man aufpassen muss?
Tatsächlich gibt es da sogar einige Fallstricke. Und damit ihr nicht in diese Fallen reintappt, nehmen wir euch jetzt mit und gehen auf ein paar wichtige Punkte ein. Wir fangen an mit Beschreibungen und Formulierungen. Angaben zur Wohnfläche als Circa-Angaben, circa 10 Quadratmeter, könnte aber auch nur 8 sein oder vielleicht, wenn ihr Glück habt, 11, aber tendenziell ist es eher klein. Keller-Hobbyräume und Dachboden werden oft als Wohnfläche angewiesen, sind aber rechtlich nur Nutzflächen. Und wenn ihr dann eine Nutzfläche tatsächlich zum Wohnen benutzen möchtet, dann müsst ihr das bei der zuständigen Baubehörde eben beantragen mit einem Antrag auf Nutzungsänderung. Also ist da nochmal ein bisschen kompliziert. Natürlich könnt ihr in eurem Haus machen, was ihr wollt, aber falls es mit der Nachbarschaft ja doch nicht so gut klappt und die euch dann anzeigen, dann kann es halt ein saftiges Bußgeld geben. Fotos können lügen. Die Fotografen von euch werden wissen, ein Weitwinkelobjektiv macht jeden noch so kleinen Raum charmant und groß. Die ruhige Lage, das heißt oft am Stadtrand oder Sackgassen, es kann aber auch sehr abgelegen heißen. Also wir haben eine ruhige Lage, die ist wirklich ruhig, dafür eben auch ziemlich weit außen. Charmant oder modernisierungsbedürftig. Meist gibt es einen deutlichen Sanierungsstau bei diesen Objekten, also es muss wirklich dann noch viel gemacht werden. Gepflegt heißt eigentlich einfach nur, das passt schon, wie der Franke sagen würde, es fällt nichts auseinander. Aber modern ist es jetzt nicht. Sofort bezugsfertig ist eher für die Risikofreudigen unter euch. Denn natürlich könnt ihr dann auch direkt in das Haus einziehen. Aber im Worst Case fällt euch dann eben in 5-6 Jahren die uralte Elektrik auf die Füße. Und die dann komplett neu machen zu müssen, ist erstens mal eine Kostenfrage und auch, möchte ich das dann? Daher immer vorsichtig sein. Man kann natürlich sofort rein, aber besser wäre es, man schaut, ob man nicht was modernisieren muss. Wenn da steht, der Energieausweis liegt zur Besichtigung vor, ist es schon ein Hinweis auf einen schlechten Energieeffizienzwert. Also alles im Bereich E, F, G, H. Denn wenn der Wert gut wäre, würde man ja schon im Inserat ein bisschen damit flexen. Deswegen Energieausweis noch nicht vorhanden, dann ist es schon mal ein Hinweis. Und was eben auch ganz wichtig in Bezug auf Energieausweis ist, immer informieren, ist es ein Bedarfsausweis oder ist es ein Verbrauchsausweis? Der Verbrauchsausweis gibt euch eben einen Indikator dafür, wie viel wurde wirklich von den Vorbesitzern verbraucht und bietet eben besseren Hinweis darauf, wie viel ihr wahrscheinlich auch verbrauchen werdet. Der Bedarfsausweis, der richtet sich eher aus so einer alten Tabelle. Da geht man dann danach, wie alt ist das Haus, von wann ist die Heizungsanlage und gibt eigentlich gar nicht so einen guten Indikator dafür, wie hoch die Energieeffizienz für das Objekt wirklich ist.
Neben diesen ganzen Formulierungen gibt es aber natürlich auch noch rechtliche und finanzielle Fallstricke, zum Beispiel die Erbpacht. Das heißt, ich baue auf einem Grundstück, ich habe auch jährliche Ausgaben für Miete auf den Grund, aber das Grundstück gehört mir nicht. Ich darf dann zum Beispiel 60 bis 99 Jahre drin wohnen. Wenn die Laufzeit aber vorbei ist, muss ich das Ganze zurückgeben oder teuer verlängern. Wenn man nicht verlängert, egal ob der Vermieter das jetzt nicht möchte oder ob ich das nicht möchte, dann tritt der sogenannte Heimfall ein. Das bedeutet, das Gebäude geht automatisch in das Eigentum des Grundstückseigentümers über. Dann denkt man sich jetzt vielleicht, ich habe den Kuchen doch gebacken, was bekomme ich jetzt dafür? Rechtlich gesehen hat man dann natürlich einen Anspruch auf Entschädigung. Das sind vertraglich ungefähr 2/3 des Objektwertes.
Scam! Einfach nur Scam ist das, wirklich.
Und man muss natürlich noch dazu sagen, Banken wollen es meistens nicht. Daher wird auch die Finanzierung in der Regel schwierig. Dann gibt es noch den sogenannten Nießbrauch, das heißt, du kaufst, aber jemand anderes darf lebenslang drin wohnen. Heißt, die Nutzung für dich selbst ist erstmal ausgeschlossen. Außerdem gibt es auch noch Wegerechte und Leitungsrechte. Das heißt, eventuell dürfen einfach Leitungen verlegt werden oder Nachbarn über das Grundstück laufen. Kim, gab es da bei euch auch
also
was?
Also tatsächlich, bei uns ist im Grundbuch ein Starkstromkabelrecht für das Fränkische Überlandswerk FÖW eingetragen. Und das heißt jetzt eben, dass ein Hoch- oder ein Mittelspannungskabel über unserem Grundstück liegt. Wahrscheinlich eher unterirdisch, aber ich habe es zumindest nicht gesehen. Und es bedeutet für uns, wenn da eben was gewartet werden muss, dann haben die Mitarbeiter da das Recht, unser Grundstück zu betreten und eben Wartung, Reparaturen oder Erneuerungen durchzuführen. Wir haben Bebauungsbeschränkungen, also über der Trasse gilt in der Regel ein Baufreiheitsstreifen. Es dürfen keine weiteren Gebäude, keine Tiefgarage, keine tiefwurzelnden Bäume, keine massiven Zäune oder Mauern direkt über den Kabel errichtet werden. Es gibt einen Sicherheitsaspekt, also Starkstromleitungen entwickeln Wärme. Wir dürfen quasi das Grundstück nicht überbauen. Und bei Baggerarbeiten müssten wir jetzt extrem aufpassen. Wirklich bedauerlich, weil ich wollte mir jetzt den nächsten Bagger kaufen. Und der Wert und im Alltag ist es quasi eben so, dass wenn das Kabel jetzt wirklich unterirdisch verläuft, ich weiß es gerade, um ehrlich zu sein, nicht auswendig, dann hat es jetzt keinen optischen Einfluss, aber es schränkt eben die Nutzungsmöglichkeiten ein. Genau.
Unter Denkmalschutz steht euer Gebäude aber hoffentlich nicht, oder?
Also die Horrordusche, die vielleicht einige von euch jetzt schon gesehen haben, auf Social Media haben wir ja quasi das Haus mal gepostet und den Rundgang dazu. Die werden wissen, was die Horrordusche ist. Die könnte optisch unter Denkmalschutz stehen, aber rein offiziell zum Glück nicht.
Okay, da habt ihr nochmal Glück gehabt, weil bei Denkmalschutz ist es eben so, dass alle Umbauten genehmigungspflichtig sind. Das wird dann eben sehr teuer, weil da spezielle Materialien benötigt werden. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Immobilie gefunden. Kim, du hast ja vorhin gemeint, es ist wichtig, wenn man schnell ist. Gibt es da vielleicht noch andere Sachen, auf die man achten kann, wenn man sich bewirbt?
Also aus meiner jetzt langjährigen Erfahrung.
Okay, Boomer.
Also man kann natürlich jetzt direkt mit den Basics starten. Achtet auf eure Rechtschreibung. Wer jetzt eher so wie ich ist und so ein bisschen ein nicht so guter Rechtschreiber und Grammatiker, wie man jetzt auch feststellt, ist. Es gibt ja zum Glück ChatGPT, Word, Freunde, die einem helfen, die Texte zu verbessern. Dann ist es wichtig, schreibt keinen Roman, aber stellt euch trotzdem vor. Das ist einfach ein bisschen sympathischer, wenn man halt kurz sagt, wer man ist, im Sinne von Alter, wer ihr seid, wo ihr arbeitet und am besten, ob es ein fest angestelltes Verhältnis ist oder wenn es nicht so ist, dann lasst es einfach weg. Aber wenn, dann bitte erwähnt es. Dann erwähnt noch euer Nettohaushaltseinkommen als Indikator für die Makler, ob ihr euch die Immobilie leisten könnt oder auch nicht. Und wenn ihr noch besonders flexen wollt und wenn ihr das schon geklärt habt, aber darauf gehen wir auch in der nächsten Folge ein, wenn ihr eine Finanzierungsbestätigung schon habt, dann könnt ihr auch gleich sagen, dass ihr die schon habt. Das signalisiert dem Makler, die können sich das definitiv leisten. Und dann einfach kurz und bündig sagen, wir hätten gerne Besichtigung, wir freuen uns auf Rückmeldung und das war's. Das war's für die erste Besichtigung initial. Wenn man dann aber noch einen Schritt weiter geht und bei dieser Besichtigung dann eben feststellt, das ist es. Wenn man besonders cool sein will, dann kann man auch eine Bewerbungsmappe direkt mitnehmen. Es gibt nämlich auch
Streber.
Hey, wir hatten keine. Aber es gibt Verkäufer, die möchten sich halt die Kaufinteressenten anschauen und es macht dann einfach einen ganz anderen Eindruck, wenn man da wie so einen kleinen Lebenslauf oder Lebenslauf ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einfach so ein Foto von sich und von seiner Familie oder nur von sich, wer auch immer da jetzt kaufen möchte und eben auch nochmal mit den Fakten, was arbeitet man, wie hoch ist das Nettohaushaltseinkommen, das ist einfach super wichtig und ja, sich einfach kurz vorstellt, weil oft entscheidet dann eben auch Sympathie. Damit kann man dann schon punkten und bei den Maklern, ich habe es jetzt schon erwähnt, ich erwähne es trotzdem nochmal, weil es so wichtig ist, wenn ihr eine Finanzierungsbestätigung schon habt von der Bank oder von eurem Finanzierungsberater, nehmt die mit, das ist ein super Signal, dann wissen die, ihr seid vorbereitet und ja, das können wir euch mitgeben.
Ich finde es krass, rückblickend denkt man sich ja, dass die Frage, wie man mit dem Gedanken Hauskauf umgeht, eigentlich relativ schnell beantwortet ist, weil es erstmal nach wenig klingt. Dadurch unterschätzt man aber vielleicht auch mal schnell, was man alles beachten sollte.
Das stimmt. Aber wenn ihr weiterhin persönliche Erfahrungen, hilfreiche Tipps und Informationen zum Thema Hauskauf erhalten wollt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Da reden wir um ein Thema, um das gerade die Deutschen oft einen großen Bogen machen. Geld. Wir besprechen das Thema Finanzierung. Wie finde ich die richtige Bank und was ist eine gute Tilgung? Special Guest ist der Mann und Finanzberater, der meine Hausträume zu einem guten Zins klargemacht hat, Herr Ilya Sagbir.
Wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Infos braucht oder sehen wollt, was sich bei Kims Hauskauf tut, schaut doch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Auf Instagram heißen wir Geschichten vom Bau Podcast und auf TikTok Geschichten vom Bau. Schreibt uns dort gerne eure Fragen zum Thema Eigenheim und folgt uns auch auf Spotify und Apple Podcasts, damit ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn es wieder heißt
Geschichten vom Bau.
Geschichten vom Bau ist ein Podcast der digitalen Seiten. Hosts und Produktion Hannah Popp und Kimberly Mead. Redaktion Hannah Popp und Kimberly Mead. Schnitt Kimberly Mead.